So, und zwar geht es heute um den Steinbock. Und weil ich das so ein bisschen unglaublich finde, muss ich da, also kommt das besser, wenn man sich, wir gucken uns eine kurze zweiminütige Doku an, das ist auch von BBC, ist jetzt ohne Ton, aber das ist auch nicht, das ist in Italien, in den italienischen Alpen, das ist ein Stein, ein Staudamm. Und bei diesem Staudamm, da kommen so Salze, denn entstehen immer so Salze und diese Tiere, die sind unglaublich süchtig nach diesen Salzen. Das sind diese Steinböcke, das sind die gleichen, gibt es auch in Israel und sonst wo, das ist, also ne, die gibt es überall in Europa. Und damit so ein Steinbock an dieses Salz rankommt, genau, das ist so eine Wand, die ist ziemlich steil, so fast 90 Grad, ne? Das Verlangen nach dem Salz von diesem Steinbock ist so groß, und er braucht das auch für sein Knochenwachstum, das sagt der Typ jetzt alles, dass er doch glatt mal Folgendes macht, ne, das ist Mama Steinbock, die klettert einfach diese 90 Grad Wand hoch. So, ne? Und das glaubt man nicht, wenn man das nicht wirklich sieht. Ne? Da gibt es auch auf YouTube noch mehrere Videos und so, wer sich das. Also nicht, die können nicht nur steile 90 Grad Wände hochklettern, die können auch auf Mast balancieren und also ein unmögliches Zeug. Ne? Das ist Mama Steinbock. Die fängt jetzt einfach mal an dieser Steilwand ganz entspannt hochzuklettern. Ne? Das glaubt man fast nicht. Das ist übrigens das kleine Kind, was noch nie so richtig geklettert hat, aber ist ja egal. Das kann es einfach. Von Geburt an auch. Ne? Diese Tiere sind tatsächlich die besten Klettertiere auf der ganzen Welt. Und jetzt geht dann die Reise hoch. Ne? Man sieht das, je nach Kameraeinstellung sieht man dann, wie steil das wird. Also es ist eine Staudammmauer ist das. Ne? Die ist wirklich, was weiß ich, 88, 87, 85 Grad, die ist fast 90 Grad. Ne? Und da sind die Steine stehen vielleicht so einen Zentimeter vor. Und das reicht denen komplett aus. Ne?
Ist sie jetzt alleine, Mama? Nee,
das machen wir schon. Das kleine Kind schafft das. Also die Tiere, und jetzt sieht man das, da hinten sind andere an dieser Steilwand. Ne? Und die klettern dann hoch, bis sie da oben zu diesen Salzen kommen. Da ist Mama, das ist das Kleine. Die können von Anfang an klettern, also seit Geburt an können die das, die müssen das nicht üben. So, ne? Sind wahrscheinlich auch schwindelfrei, diese Tiere, würde ich jetzt mal so vermuten. Und da oben haben sie jetzt ihre die Stelle mit den Salzen gefunden. Da lecken sie jetzt das Salz ab, ne? Das ist überlebenswichtig für die. Ne? Tiere gibt es auch in Israel, in der Wüste im Negev, da klettern die auch genauso rum an solchen Steilwänden. Ne? Die werden oben auf dem Berg werden die sozusagen geboren, da ist das Wohnzimmer. Nach einer Woche müssen die Tiere runter essen, gibt es nämlich nur unten. Nach einer Woche müssen die Kleinen sozusagen runter und wieder hoch. So, ne? Oben auf den Bergen sind die absolut sicher. Kein anderes Tier, selbst die Berglöwen oder so können denen da nichts anhaben. Kein anderes Tier kann so gut klettern. Können aus dem Stand 1,80 Meter hochspringen. Ne? Also das ist schon beeindruckend. Ne? Also wenn ich das einfach nur so ohne Video sagen würde, wird nicht so kommt, also man muss das schon sehen, dass die Wand tatsächlich so steil ist. Ne? Man sieht, die haben so. Und jetzt, genau, wenn sie fertig sind, sprinten sie einfach runter. Ne? Also das ist schon ein Affentempo. Und die Frage ist, warum rutscht das Vieh nicht aus? Und warum ist es sogar noch im Lauf? Warum kann es im Laufschritt diese Wand runter? Das ist die eigentlich entscheidende Frage. Das war es auch schon. Ne? Und das ist der Vers. Er machte meine Füße denen der Steinböcke gleich. Je nach Übersetzung steht ein anderes Wort. Hirschkuh steht in der alten Elberfelder oder was weiß ich. Das Tier, was David gemeint hat, ist der syrische Steinbock. Das ist nämlich der in Israel, im Negev und in der ganzen Wüste, wo David sich auf seiner Flucht vor Saul verstecken musste. Das sind die Tiere, die David da beobachtet hat oder als er da die Schafe gehütet hat oder sowas. Er macht meine Füße denen der Steinböcke gleich und stellt mich auf meine Höhen. Und dieser Vers, oder der ist in einem Psalm eingebettet, und dieser Psalm steht wortwörtlich zweimal in der Bibel. Der steht einmal in 2. Samuel 22 und einmal in Psalm 18. Der ganze Psalm wiederholt, steht wortwörtlich bis aufs Wort zweimal genauso in der Bibel. Und das ist ein Psalm, den sagt David am Ende seines Lebens, als er schon ziemlich alt ist, und dann schaut David auf sein Leben zurück Und in diesem ganzen Psalm, in dem Kontext von diesem Psalm, da geht es dann so über Krieg und über Schwierigkeiten und über Probleme. Das sind so Verse, das ist der Kontext dieses Verses. Er führt mich auch heraus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Also David erinnert sich hier so an sein Leben mit Gott, rückblickend. Denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen, mit meinem Gott über Mauern springen. Wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer unserem Gott? Er macht meine Füße denen der Steinböcke gleich. Er stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände kämpfen. Er macht meine Arme den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir ein Schild deines Heils und deine Herablassung macht mich groß. Und man sieht an diesen paar ausgewählten Versen, der Kontext ist eigentlich Krieg, Kampf, Schwierigkeiten. Und in diesem Psalm erinnert sich David an alle Schwierigkeiten, die er in seinem Leben hat. Und sein Fazit ist, du gibst mir Füße wie diese Steinböcke und du stellst mich auf meine Höhen. Oder du hast mich in die Lage versetzt, all diese steilen Berge, all diese Schwierigkeiten zu erklimmen. Du hast mich im Grunde fähig gemacht, jede Höhe, jedes Hindernis, das sich mir in den Weg stellt, wie so ein Steinbock zu meistern. Genau. Das ist, was David so in der Sinn von diesem ganzen Psalm. Er sagt, all die Schwierigkeiten, und David hatte eine Menge Schwierigkeiten in seinem Leben von Anfang bis Ende durch. Es war nicht so friedlich wie Salomo. Er war ja schon als Kind, wurde David ja schon von seiner Familie mehr oder weniger vernachlässigt und nicht ganz ernst genommen. Als der Prophet kam, wurde er gar nicht und sagte, hol mal bitte deine Söhne. Da hat Davids Vater an David gar nicht gedacht und so. Ne? Und nachher hat König Saul versucht, ihn umzubringen. Er musste fliehen. Seine eigenen Söhne haben versucht, ihn umzubringen oder gegen ihn gekämpft und so weiter. Das war schon nicht ohne sein Leben. Ne? Aber am Ende sagt David, Gott, du hast mir geholfen, alle meine Probleme zu meistern. Auf jeden Berg konnte ich draufklettern. Ne? Und auch gegen die Philister, gegen das Kriegsvolk, all die Kämpfe, David hat ja unzählige Kämpfe gegen die Nachbarsvölker geführt. All das, all die lebensgefährlichen Situationen, die habe ich mit dir, Gott, ohne Probleme gemeistert. Ne? Und die Frage ist, David hat ja diese Steinböcke in Aktion gesehen. David war ziemlich lange in der Wüste, da wo diese Steinböcke auch rumlaufen. Ne? Und er sagt das, du machst meine Füße den Steinböcken gleich, sagt David ja nicht aus Spaß. Der hat gesehen, wie diese Tiere da rauf und runter klettern. Es gibt andere Videos auf YouTube, da balancieren die auf solchen Ästen auf dem Baum. Ne? Da klettern die Dinger auf dem Baum hoch und links auch. Die sehen jetzt nicht irgendwie wie Affen aus, dass die auf den Baum klettern könnten oder so. Ne? Doch können die. Ne? Stehen mit allen Vieren auf einem Ast und fressen die Blätter von einem Baum ab. Also das ist schon beeindruckend. Ne? Und die Frage ist, wie macht der Steinbock das? Ne? Und warum benutzt David ausgerechnet diesen Vergleich? Oder warum hat Gott das so geführt, veranlasst, dass in der Bibel genau dieses Tier sozusagen als Symbol dargestellt wird. Und das eine ist, der hat diese komischen Füße, gespaltene Hufen, haben eine ganz scharfe Kante und da drinnen ist es ziemlich weich, sind ziemlich griffig, diese Füße, also der hat schon mal spezielle Füße und da reicht wirklich ein Zentimeter, dass der mit seiner scharfen Kante einen Halt findet und nicht abrutscht. Ja? Aber das erklärt ja noch lange nicht, wie er da so runtersprinten kann und warum die Dinger so sicher sind, dass sie selbst, wenn sie eine Woche nachdem sie geboren sind, können die da rauf und runter klettern, ohne das irgendwie zu üben. Das ist irgendwie, also das ist den Dingern angeboren. Ne? Und das Zweite ist, also das Erste ist, die haben Spezialfüße, ja, aber das Zweite, das noch viel interessantere Phänomen bei diesen Tieren ist, die Synchronisation, das bedeutet, die Füße stimmen überein. Ne? Das konnte man auf diesem Video, wenn man das jetzt in Zeitlupe gesehen hätte, würde man das genau sehen, die Hinterfüße landen immer genau da, wo die Vorderfüße zuvor waren. Auf den Zentimeter genau, wirklich. Das ist so das Hauptmerkmal. Wenn man sich bei anderen Videos, da wird das auch richtig ausführlich gezeigt. Das heißt, so ein Steinbock, es reicht absolut aus, wenn er mit seinen Augen irgendwo ein Ziel sieht, wo er weiß, da kann ich mit meinem Vorderfuß drauf. Um seine Hinterbeine muss er sich keine Sorgen mehr machen. Er ist so veranlagt, die werden genau da landen. Also wenn er weiß, meine Vorderbeine finden da Halt. Ne, und das gibt ihm im Grunde diese Möglichkeit, in so einem Tempo da runter zu sprinten, weil er muss sich um seine Hinterbeine überhaupt keine Sorgen machen. Er muss sich nur Sorgen machen, worauf richte ich meine zwei Vorderbeine aus? Wenn die Halt finden,
die hintere landen genau da. Die landen nicht irgendwo anders. Die müssen nicht, ne? Er braucht nicht 4 Punkte, sozusagen, um einen Halt zu finden. Es reicht ihm, wenn er seine Augen 2 sieht, da springt er drauf, passt. Ne? Das ist im Grunde der Trick. So, was hat das alles mit uns zu tun? Das ist ja das eigentlich Interessante. Ja? Und wir haben auch Vorderfüße und Hinterfüße. Habt ihr auch alle. Ja? So, ich mache das mal kurz aus. Wir haben auch alle Vorder- und Hinterfüße. Bildlich gesprochen, natürlich haben wir nur Hände und Beine, wir sind ja keine Vierfüßer. Aber man kann das, man kann diesen Steinbock als Metapher nehmen. Ne? Und interessant ist zum Beispiel diese Äußerung von Wissenschaftlern. So. Komm schon. Das zeige ich euch auch mal für alle, die. Ne? So. Genau. Das haben 2004 führende Neurowissenschaftler, also Neurowissenschaftler sind die das Gehirn, die forschen, wie unser Gehirn funktioniert, wie wir denken und diese ganzen unbewussten Prozesse. Das war so das offizielle Statement der Neurowissenschaft. Ich bin ja Lehrer und deswegen interessieren mich solche Sachen und manche Christen glauben nicht so sehr an die Bibel, die glauben mehr an die Wissenschaftler als die Bibel, dann gebe ich denen immer, damit die auch keine Ausrede haben, gebe ich denen dann immer auch solche Fakten mit. Ne? Wir haben herausgefunden, dass im menschlichen Gehirn neuronale Prozesse und bewusst erlebte geistig-psychische Zustände aufs engste miteinander zusammenhängen und unbewusste Prozesse bewussten in bestimmter Weise vorausgehen. Also die sagen im Grunde, und das ist so die Grundlage der ganzen Neurowissenschaft, die erforschen, die sagen, es gibt in jedem Menschen gibt es bewusste Prozesse, zum Beispiel wir fühlen Dinge, die nehmen wir wahr, wir denken Dinge, wir sind uns, bestimmte Dinge werden wir uns bewusst. Und es gibt auch Dinge, die laufen unbewusst ab. Das wird uns vielleicht erst im Nachhinein klar, aber in dem Moment handeln wir vielleicht aus irgendeinem Grund und es ist uns gar nicht klar, warum mache ich eigentlich das, was ich mache. Ne? Jeder Mensch hat bewusste Prozesse und auch unbewusste Prozesse. Und die Neurowissenschaftler haben 2004 haben sie sich auf diese Formulierung geeinigt, sozusagen als Grundlage ihrer Wissenschaft. Ja? Die sagen, unbewusste Prozesse gehen den Bewussten oft voraus oder bestimmen, was. Und das haben die 2004 so sich darauf geeinigt, aber in der Bibel steht das schon seit mehreren tausend Jahren. Zum Beispiel in Sprüche 4, Vers 23, da steht, mehr als alles behüte dein Herz, denn alles, was du tust, entspringt aus ihm. Oder alles, was du tust, kommt aus deinem Herzen. Ja? So, das ist zum Beispiel, das ist genau das Gleiche, was diese Wissenschaftler mit anderen Worten formuliert haben. Ne? Aber die Bibel sagt, alles, was du tust, was du denkst oder was du fühlst, kommt im Grunde aus deinem Herzen. Jesus sagt das in den Evangelien, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Neid, Mord und sowas. Diese ganzen Taten, zum Beispiel die schlechten Taten, auch die guten Taten, die der Mensch tut, die kommen, ursprünglich sind die irgendwie in unserem Herz. Unser Herz ist sozusagen der geistliche Motor, der uns oft antreibt. Und ich habe darüber ja letztes Mal, ist auch egal. Die Bibel sagt auch, dass unser Herz, Jeremia 17, Vers 9, das Herz des Menschen ist verführerisch oder bösartig, hinterlistig, niemand kann es ergründen. Gott allein aber ist es, der die Herzen erforscht. Also das ist im Grunde die Folge des Sündenfalls, die wir alle mit uns rumschleppen. Wir haben sozusagen einen Defekt in uns. Wir haben ein Herz, was manchmal Dinge will, die wir als Christen vielleicht gar nicht wollen. Und das ergibt alle möglichen Konflikte. Und vielleicht habt ihr das jetzt schon so gemerkt, was sind unsere Hinterfüße und unsere Vorderfüße? Ja, wir haben bewusste Prozesse, mit denen wir uns ausrichten in irgendeine Richtung oder wo wir sagen, ich möchte das tun, ich bin ein Christ, ich will Gott gefallen, oder ich bin ein Christ, für mich ist die Bibel verbindlich, ich möchte das tun. Aber dann finden wir irgendwann raus, oh, ich tue es ja gar nicht. Oder ich habe es in dem entscheidenden Moment, habe ich es doch gar nicht getan. Und ich vergleiche das so, meine Vorderfüße, es ist oft mein bewusster Verstand oder mein Wille, das, was ich möchte. Und diese ganzen unbewussten Prozesse, die in mir ablaufen, vielleicht irgendwelche verborgenen Wünsche oder Triebe oder Süchte oder Bindungen, das sind meine Hinterfüße, die oft im nicht synchronisiert sind, wie bei diesem Steinbock. Ja. Und man kann, das steht in der Bibel sogar noch ausführlicher, nur natürlich in anderer Sprache, nicht direkt mit diesen Worten, wie die, sondern in der Bibel steht, in der Bibel gibt es diese Bedeutung des Herzens. Das schauen wir uns einmal an. Also die hebräische Bedeutung oder der Kontext, in dem das Wort, der Begriff Herz in der Bibel benutzt wird, ist, ne, in Psalm 13,11 lesen wir, dass es Wünsche oder Verlangen des Herzens gibt. Es gibt Vorstellungen des Herzens. In Hiob 17, Vers 11 steht es, unser Herz hat bestimmte Vorstellungen. In Prediger 1, Vers 16, da wird davon geschrieben, dass man zum Herzen spricht oder dass das unser Herz spricht in irgendeiner Form. Das sind verschiedene Bilder, die die Bibel benutzt für alle möglichen, für diese Prozesse. Ne? Ein verständiger Mann ist ein Mann des Herzens. Ein unverständiger Mann wird als Mann mit leerem Herzen beschrieben in Jeremia 5, Vers 21. Alle Arten des Fühlens, Hunger, Durst, Bedauern, Freude, Leid, Furcht, Verehrung. In diesem Kontext wird das Herz benutzt. Und das ist ein großer Unterschied. Warum erzähle ich euch das? Das ist ein großer Unterschied, wie wir heute im normalen Sprachgebrauch das Wort Herz benutzen. Im heutigen Sprachgebrauch haben wir oft so Herz versus Kopf, haben wir oft dieses Denken. Ne? Herz, das ist so, steht, Herz steht im umgangssprachlich oft für Gefühle. Und der Kopf steht für das Denken. Das ist hier anders. Hier wird alles dem Herzen zugeschrieben. Sowohl das Denken, sowohl das Fühlen, die Vorstellungskraft, alles wird dem Herzen zugeschrieben. Das ist sozusagen das hebräische Verständnis oder das biblische Verständnis dieses Begriffes Herz. Ja, das ist wichtig, um die folgenden Verse gleich zu verstehen. Weil wenn wir unser modernes Verständnis Herz, Herz gleich Gefühl, Kopf gleich Denken, ja, Herz, jemand mit Herz ist ein Gefühlsmensch, ein Kopfmensch ist jemand, der nur rational, analytisch denkt. Das ist, wie wir das heute im normalen umgangssprachlichen Sprachgebrauch benutzen. Ist aber nicht so, wie es in der Bibel gemeint war. Wenn wir verstehen, dass das Herz für den ganzen Menschen benutzt wird, auch für alle Arten der Wahrnehmung, dann machen diese Verse, dann machen diese Verse auch viel mehr Sinn. So. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 3, Vers 5. Und ich habe dieses von ganzem Herzen betont, fett gedruckt, weil dieser Ausdruck kommt immer wieder. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste oder das wichtigste Gebot. Markus 12, 30. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch den neuen Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige oder dem Vers okay, Wille Gottes ist, Römer 12, Vers 2. Was bedeutet es, mit ganzem Herzen Gott vertrauen oder Gott lieben mit ganzem Herzen? Das bedeutet nichts anderes, als dass meine ganze Persönlichkeit mit all den Ausprägungen sich auf Gott stürzt. Oder, um zurückzukommen zu diesem Bild oder Vergleich mit dem Steinbock, dass nicht nur meine Vorderfüße, sondern dass auch meine Hinterfüße, mein ganzes Wesen sich sozusagen Halt in Gott findet oder sich auf Gott stützt. Ja. Beim Steinbock war es so, die Hinterfüße landen genau da, wo die Vorderfüße ist. Und übertragen auf uns wäre das zum Beispiel, wenn ich sage, ich will dir gefallen, dass dann auch all, das sage ich dir bewusst, nachdem ich normalerweise, wenn ich ein Christ werde, wenn ich mich entscheide, für Gott zu leben, sage ich ja solche Dinge, sage ich Gott, ich will dir gehorchen, oder wir singen das in den Liedern. Ne? Und wir wollen das auch, wenn wir Christ sind, aber manchmal regt sich da so ein Widerstand. Ne? Manchmal kommen diese Hinterbeine und die landen nicht genau da, wo die Vorderbeine gesagt haben, dass sie landen sollen. Ja? Wir sagen, okay Gott, bitte, wir bitten, heile diese Person, heile diese Krankheit. Und auf einmal kommt da so eine Stimme irgendwo aus unserem tiefsten Inneren und sagen, na, meinst du wirklich, Gott wird das jetzt machen? Ne? Und das sind eure Hinterbeine, die sich weigern, dahin zu gehen, wo eure Vorderfüße Halt gefunden haben. Ja, das ist genau dieses Bild. Das ist, da merken wir dann, oh, meine Hinterbeine, die sind nicht synchronisiert oder die sind störrisch, die wollen nicht da. Ne? Der Steinbock, bei dem reicht es aus, dass er Halt für die Vorderbeine findet, weil er von Geburt an, Gott hat ihn so geschaffen. Wir, unser geistlicher Mensch, ist leider nicht so von vornherein geschaffen, sondern wir müssen uns verändern in unserem Sinn, in unserem Denken, in unserer Wahrnehmung und wir müssen unsere Hinterbeine trainieren oder synchronisieren, in Übereinstimmung bringen mit dem, was wir in unserem Willen und in unserem Denken uns bewusst vornehmen. Ja. Und jedes Mal, wenn wir merken, also ich merke das ganz oft bei mir, seitdem ich diesen Vergleich sozusagen verstanden habe, fange ich an, auf mich sozusagen zu hören. Zum Beispiel, wenn ich bete, dann gucke ich so und kommt da was oder kommt da nichts? Ich weiß, wenn nichts kommt, wenn da kein Widerstand kommt, dann weiß ich, okay, alles, ich kann richtig lossprinten. Ne? Wenn ich aber merke so, da kommt Zweifel oder Widerspruch oder so, dann weiß ich, ich bin nicht mit ganzem Herzen dabei. Ne? Dieses Wort ganz in der Bibel ist im Sinne von vollständig gemeint. Das ist nicht jetzt das ist die eigentliche Bedeutung. Vollständig, alle Teile. Alle Teile deines Wesens, alle Teile deines Herzens sind wirklich dabei. Ne? In Jakobus, da gibt es ja diesen Vers, wenn wir aber beten oder von Gott was erbitten und zweifeln, ein Mensch, der bittet und zweifelt, wird nichts kriegen von Gott. Warum? Weil Gott so böse und gemein ist? Nein. Sondern weil wir es nicht mit ganzem Herzen tun, weil er nicht in Übereinstimmung ist, weil seine Hinterbeine einfach nicht mitmachen auf diesem Weg des Glaubens, ja? den unser unsichtbarer Mensch, unser bildlicher Steinbock sozusagen geht, um den Berg zu erklimmen. Ja. Das ist im Grunde diese Übertragung. Überall, wenn ihr in der Bibel diesen Begriff lest, von ganzem Herzen, das bedeutet im Grunde, alle Bereiche meiner Persönlichkeit, mein Denken, mein Wollen, mein Fühlen, das ist alles in Übereinstimmung und sagt, ja Gott, so soll es sein. Ja. Und ich habe zum Beispiel, ich habe das beim Beten ganz oft gemerkt, wenn ich zum Beispiel bete für Heilung und ich merke, da erhebt sich keine Stimme in mir, die irgendwie zweifelt oder sagt, oder ja, sollte Gott gehen und so. Ne? Dann weiß ich, oh, alles klar, dann kann ich im Glauben richtig vorausgehen, dann weiß ich, hey, mein ganzes Herz ist dabei. Wenn ich das merke, dann weiß ich, okay, so, dann muss ich erstmal stoppen. Ich merke, ich bin nicht wirklich mit ganzem Herzen hier bei der Sache. Da in mir ist irgendwas, was störrisch oder was rumzickt oder was rumbockt. Meine Hinterfüße folgen mir nicht ganz. Das ist so. Und dann muss ich ein bisschen gucken. Jesus, der sagt ja in den Evangelien sagt er diesen Vers oder diese Aussage: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu dem Berg sprechen: Hebe dich in Fort und wirf dich ins Meer, und es wird so geschehen. Jesus sagt nicht: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr Gott, den Vater, bitten, dass er für euch zu dem Berg spricht und dass er für euch sozusagen den Berg irgendwie sowas macht. Das sagt er nicht. Das ist aber, was wir Christen normalerweise tun. Wir sagen, und der Berg steht jetzt für irgendein Problem, für irgendeine Höhe, die unser metaphorischer Steinbock erklimmen muss. Die meisten Christen, wenn sie vor einem Berg, Schwierigkeit, Problem stehen, sagen, Gott, bitte nimm diesen Berg weg. Was sagt Jesus? Wenn ihr zu dem Berg sprecht, also nicht zu Gott, sondern wenn ihr sagt, Berg, hebe dich hinfort und hau ab, Problem, geh bitte weg, Krankheit, verschwinde bitte. Aber das kann ich nur machen, wenn ich mit ganzem Herzen dabei bin, oder anders gesprochen, wenn meine Vorderfüße und Hinterfüße beide mitmachen. Nur dann komme ich auf den Berg rauf. Ja? Bei Moses genau dasselbe. Im Alten Testament finden wir die gleiche Logik, das gleiche Prinzip. Mose ist gerade mit dem Volk aus Ägypten rausgekommen und dann stehen sie vor diesem Meer, kommen nicht durch, vor ihnen ist das Wasser, hinter ihnen ist der Pharao, der sie alle umbringen möchte. Und dann betet Mose: Gott, hilf uns doch bitte, hast du uns hier hingeführt, damit wir jetzt umkommen und so weiter. Und dann sagt Gott wirklich wortwörtlich: Was schreist du zu mir? Ne, stellt euch mal vor, ihr betet zu Gott und Gott sagt: Was schreist du zu mir? So: Gott, wen soll ich denn sonst schreien hier? So, ne? Gibt es da noch andere Götter außer dir oder was? So, nein, Gott sagt zu Mose wirklich, Schlachterübersetzung steht das zumindest so: Was schreist du zu mir? Benutze den Stab, den ich dir gegeben habe. Oh. Mose muss also direkt zu dem Problem. Ne? Er nimmt den Stab, haut ins Meer, das Wasser teilt sich. Das gleiche Prinzip, was Jesus sagt. Wenn ihr Glauben habt, werdet ihr nicht zu Gott beten: Gott, bitte mach, sondern ihr werdet sagen: Berg, hau ab jetzt, in Jesu Namen. Das ist der Unterschied. Ne? Und bei mir ist es so, wenn ich merke, ich bin mit ganzem Herzen bei der Sache, wenn ich merke, meine Hinterfüße machen mit, oder anders gesprochen, wenn ich merke, da regt sich kein Zweifel oder Widerstand, dann schalte ich sozusagen um in den Glaubensmodus, in den Steinbockmodus und sage: So, Berg, spreche ich direkt zum Berg. Wenn ich merke, ich habe diesen Glauben nicht, was auch oft der Fall ist, dann sage ich: Okay, Gott, in mir ist so, bin momentan nicht so, kannst du bitte machen? Ne? Dann gehe ich in diese andere Art von Gebet. Das ist zum Beispiel eine praktische, ganz praktische Auswirkung, die ich aus dieser Wahrheit gelernt habe. Ne? Aber überall da, wo ich merke, ich höre kurz in mich rein und gucke so, hey, sieht so aus, als ob ich mit ganzem Herzen bei der Sache bin, das ist ja nicht immer ganz leicht zu erkennen, weil viele Prozesse des Herzens sind unbewusst und wir brauchen den Heiligen Geist, um wirklich zu erkennen. Oder es wird uns oft erst später klar, aber ist nicht schlimm. So, wenn ich merke, da erhebt sich kein Zweifel in mir, dann gehe ich, dann bete ich und spreche direkt zu dem Berg, zu der Krankheit, zu dem Problem, zu was auch immer, was es ist. Das ist so eine ganz praktische Anwendung. So hier können wir das nochmal ganz gut sehen. So. Ja. Geteiltes Herz, so sagt Jakobus, wer ein geteiltes Herz hat, der kriegt nichts. Weil da funktioniert dieses Prinzip des Glaubens einfach nicht. Wenn mein Denken, Fühlen, Wollen und die Vorstellung sagen nicht das Gleiche, also all diese Teile, aus die sich von der die Bibel sagt, die mein Herz oder mein innersten Kern meiner Persönlichkeit ausmachen, wenn die nicht das Gleiche sagen, ganzes Herz ist, wenn mein Denken, Fühlen, Wollen widersprechen sich nicht, die sagen alle das Gleiche. Ne? Ich lese in der Bibel, wenn du im Glauben bittest, wird das geschehen und da hebt sich kein Widerstand, ich weiß, Gott wird das jetzt machen, dann kann ich auch, dann ermutige ich euch, dann geht voran, dann traut euch, zu dem Berg zu sprechen. Ne? Wenn Christen das noch nie gemacht haben, fällt ihnen das oft, ist das oft das erste Mal, das ist oft eine Überwindung. Ne? Weil unser Gewohnheitsbeten ist ja so: Gott, bitte mach. Ne? Weil wir, das ist okay, aber oft ist es ja so ein bisschen Unglaube, weil wir selber uns das nicht zutrauen. Ne? Als Mose beim brennenden Busch war, sagt Gott zu ihm: So, Mose, du gehst jetzt zum Pharao. Und Mose sagt: Nee, ich gehe nicht, Gott. Was war sein Problem? Hat Mose gezweifelt, dass Gott nicht stark genug ist, dass Gott nicht den Pharao besiegen könnte? Daran hat, glaube ich, Mose nicht gezweifelt. Aber Mose hat daran gezweifelt, dass Gott es in diesem Moment durch ihn machen kann. Und das ist ja oft der Knackpunkt. Was? Gott kann es auch tatsächlich durch mich, unvollkommenen Christen, in diesem Moment tun? Ja, genau das ist, was die Bibel sagt. Und genau das ist, was wir auch oft überwinden müssen, diese Form von Unglauben, dass Gott kann es tatsächlich durch dich machen. Er macht es nicht immer, klar, aber es ist möglich. Das ist viel schwieriger, es ist leicht zu glauben, dass Gott irgendwie allmächtig ist und alles kann. Aber Gott hat sich nun, Jesus ist nun mal in den Himmel aufgefahren und hat den Heiligen Geist heruntergeschickt, damit wir das machen. Und er sagt: Ihr werdet die Werke tun, die ich tue, und ihr werdet größere tun als diese. Ups. Das bedeutet, wir müssen tatsächlich diesen Glauben aufbringen, dass Gott es auch durch mich machen kann. Das ist natürlich leicht, das dann auf den Leiter oder auf den Pfarrer oder den Pastor abzuschieben. Der kann das ja machen, oder irgendein Typ, der von irgendwo anders herkommt zum Predigen oder so, natürlich. Ja, aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Ja. Darum geht es nicht. Und ein ganzes Herz ist im Grunde nichts anderes, bildlich gesprochen, als als ein perfekt synchronisiertes Beinpaar. Ja, wie dieser Steinbock das hat. Das muss hier vertauscht sein. Also, ne, meine Vorderfüße ist das Bewusste, meine Hinterfüße ist im Grunde das Unbewusste. Ne? Ja. Eine Frage ist noch, bleibt noch. Wenn ich merke, dass meine Hinterfüße nicht da landen wollen, wo meine Vorderfüße sind, oder anders gesprochen, wenn ich merke, ich will Gott glauben, dass er das und das tut oder dass er durch mich was tut, aber ich habe immer wieder Zweifel, was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Oder wie trainiere ich im Grunde meine Hinterbeine, dass sie genau da landen, wo ich eigentlich mit meinem Willen, mit meinem christlichen erneuerten Willen hin will? Wie mache ich das denn? Und auch da können wir auf David gucken. Also klar, die einfache Antwort ist in diesem Vers hier drin, ne? Durch die Erneuerung meines Sinnes. Und der Sinn ist mehr als nur mein Denken, sondern es ist meine ganze Wahrnehmung. Ja? Irgendwie muss ich mein... Wie komme ich denn dazu, dass ich mit ganzem Herzen Gott liebe, Gott vertraue, solche Sachen mache? Wie kriege ich das denn zu? Ja, wie hat David das gemacht? David, wenn wir die Psalmen lesen, das ist ja die Psalmen... In den Psalmen finden wir ja ganz oft Davids emotionales Innenleben geschildert, während er durch diese Probleme geht. Klar, in manchen Psalmen, wie den Psalm 18, da haben wir das rückblickend, aber es gibt ja ganz viele Psalmen, wo David sagt, das Hals steht mir bis zum Wasser, alle meine Feinde wollen mich töten, Gott, wo bleibst du, dem Gottlosen geht es besser als mir, was soll das? Und all diese, wir haben ja diese Psalmen, wo David sich richtig mit all seinen, wo David gerade in diesem Prozess ist. Er hat eine Schwierigkeit, er hat einen Berg vor sich und er muss da hochklettern, er muss auf die Höhe. Und ganz interessant, das finden wir vor allem bei David, und es ist sehr interessant, dass das, was wir bei David finden, dass ausgerechnet David der Typ ist, der diesen Steinbock-Vergleich zweimal in der Bibel macht. David hat ganz oft, führt er Selbstgespräche in den Psalmen. Fallen euch ein paar ein oder wisst ihr, worauf ich hinaus will? Er sagt zum Beispiel, meine Seele lobe den Herrn, Ausrufezeichen. Das ist ja eine Imperativ, eine Befehlsform. Er gibt sich selbst sozusagen einen Befehl. Meine Seele, liebe Seele da in mir, du hast jetzt den Herrn zu loben. Warum macht David das? Oder er sagt in einem anderen Psalm, das taucht da irgendwie 4 oder 5 Mal auf, was bist du so unruhig, meine Seele? Sei still, harre auf den Herrn, er wird kommen und Errettung bringen. Und das sagt er immer wieder. Er redet mit sich selber. Was bist du so unruhig? Und wir kennen das manchmal, wenn unsere Seele unruhig ist, dann können wir uns nicht konzentrieren. Da ist irgendwie, was weiß ich, es steht ein schwieriges Gespräch mit dem Chef an. Und wir müssen aber jetzt einkaufen gehen, das Gespräch ist erst morgen. Aber die ganze Zeit kreisen wir, wenn er das sagt, was sage ich dann? Und wenn ich das sage, was wird er dann sagen? Und so, das ist, unsere Seele ist unruhig. So, und was macht David? Er sagt, liebe Seele, halt die Klappe, sei bitte still. Er redet, er fängt an sozusagen zu seinen Hinterbeinen zu reden oder zu seiner Seele, zu diesen unbewussten Teilen. Und das können wir auch. Und das ist eine Art, ich denke, das ist mit der Schlüssel, wie wir unsere Sinn auch erneuern oder anders gesprochen, um in diesem Steinbockbild zu bleiben, wie wir unsere Hinterbeine synchronisieren oder in Einklang bringen oder um mit dem neutestamentlichen Wortschatz das zu sagen, wie wir unser ganzes Herz zusammenkriegen. Ne? Wenn wir sagen, und unsere Seele ist oft wie dieses Boot, wo die Jünger drin sitzen, Jesus schläft, wenn wir wiedergeboren sind, haben wir Christus in uns, sagt Paulus. Aber manchmal schläft er ja, wie in diesem Boot. Die Jünger sind auf diesem Boot, sie generieren Zeit, und dann kommt dieser Sturm und das Boot ist so hin und her. Und die Jünger denken alle, wir sterben, und dann fällt ihnen ein, ach ja, Jesus ist ja auch noch im Boot. Ne? Und so ist das bei uns ja auch. Wir stecken richtig in Schwierigkeiten, denken, alles ist vorbei, und auf einmal erinnern wir uns, ach, ich bin ja Christ. Ja, ich habe ja den Heiligen Geist, der ist ja in mir. Ne? Und natürlich müssen wir den nicht wecken, weil der schläft nicht. Es ist eher so, dass wir uns daran erinnern müssen, dass er da ist, oder dass wir uns das bewusst machen müssen. Ne? Und unsere Seele ist wie dieses Boot mit den Jüngern auf dem See Genezareth oft. Ne? Und dann müssen wir, und was macht Jesus dann, als die Jünger ihn aufwecken? Vater im Himmel, bitte stille doch den See. Betet er so? Nö. Ne? Jesus geht raus, guckt sich das Meer an, sagt, schweig, sei still. Direkt zum Meer spricht er. Ne? Direkt, immer das gleiche Muster. Ja? Und das Meer muss gehorchen. Ja? Und genauso habt ihr auch die Vollmacht, wenn Jesus in eurer Seele ist, zu jedem Sturm zu sprechen, schweig, sei still. Ihr braucht nicht, ne? Und ich ermutige euch, probiert das aus. Ihr braucht nicht Gott, bitte mach meine Seele still oder Gott, bitte, ne? Lege ich still. Nein, ihr habt die, wenn ihr Gottes Kinder seid, habt ihr die Vollmacht und die Autorität, zu eurer Seele, zu jedem Sturm in eurer Seele zu sprechen, zu euren Hinterbeinen zu sprechen und sagen, schweig, sei still. Ja? Und ich bin Gottes Kind und ich habe mich entschieden, Gott nachzufolgen und das zu glauben, was in diesem Wort steht. Und alles, was in mir dagegen aufsteht, muss jetzt unter die Füße Jesu, muss sich jetzt dem Wort Gottes beugen. Ja? Das ist, was David gemacht hat. Meine Seele, lobe den Herrn. Ob du willst oder nicht. Und seine Seele wollte ganz oft auch nicht Gott loben, vermute ich mal, weil er ein Mensch war. Und ne, wenn man so einige dieser Sachen durchlebt, die David dann durchlebt hat, dann hat man nicht immer Lust, Gott zu loben. Ja? Aber manchmal ist unsere Seele oder unser Herz ist manchmal wie so ein störrisches, bockiges Kind. Ne? Und störrischen, bockigen Kindern, mit dem kann man sich nicht immer hinsetzen und sagen, komm, ich erkläre es dir nochmal und verstehst du nicht, dass das doch logisch ist. Nee, muss man manchmal sagen, so, ist jetzt einfach nicht fertig. Ne? Und hinterher verstehen sie es dann natürlich. Aber in dem Moment, wo sie bockig sind und ausflippen, also bei meinen Kindern ist das zumindest so, da braucht man nicht lange hinsetzen und sich und mit denen da logische Argumentationen führen. Nein. Und unsere Seele ist nicht immer rational. Ja? Meine, seit ungefähr 200 Jahren wird die Seele des Menschen erforscht. Von Psychologen und mittlerweile auch zumindest die biologischen Prozesse von Neurologen. Und wir wissen noch nicht so viel. Ne? Das, was diese Neurologen da rausgefunden haben, das ist erst 15, 20 Jahre alt, wenn überhaupt. Ne? Den menschlichen, unseren Körper, die Hülle, die erforschen wir schon seit 2000 Jahren und mittlerweile wissen wir, welche Tabletten wir nehmen müssen, damit die Kopfschmerzen aufhören. Da sind wir schon ein bisschen weiter. Aber wirklich, bei der Erforschung unseres Innenlebens ist die Menschheit nicht sehr weit. Da wissen wir nicht so viel. Und es ist ja nur logisch anzunehmen, dass unser Innenleben mindestens so komplex ist wie unsere biologische Hülle, wenn nicht sogar noch komplexer. David sagt im Psalm 139, wunderbar oder kompliziert, herrlich, unglaublich komplex hast du mich geschaffen im Mutterleib. Und was meint David da? Gott schafft ja nicht den einzelnen Embryo, der entsteht ja durch den biologischen Prozess, den Gott sozusagen, der entsteht ja bei jedem durch die Befruchtung. Aber in der Bibel ist unser Leben ist ja nicht nur die Hülle, die da entsteht, sondern unser Charakter, unsere Persönlichkeit, der Mensch, der wir eigentlich, das ist ja unser eigentlicher Mensch und den schafft Gott. Ja? Bevor wir in diese Welt hineinkommen, waren wir wahrscheinlich alle irgendwo ein Gedanke, ein Wunsch in Gottes Herzen. Und Gott sucht sich jemand aus und sagt, hier, der soll diesen Wunsch verwirklichen und in diese Welt setzen. Ja? Und das werden wir dann. Ja? Oder auch nicht, je nachdem, weil es ist ja auch abhängig von dem, wie wir unser Leben führen, wie wir uns entscheiden. Ja, aber das Geniale ist, Gott bevollmächtigt uns, er macht uns durch den Heiligen Geist, natürlich durch seine Kraft, nicht unabhängig von ihm, das geht nicht, aber durch seine Kraft macht er uns zu Mitschöpfern, die diesen Prozess mitgestalten und wir können unseren Sinn erneuern, wir können unseren Sinn in Einklang bringen oder wir können unsere Hinterbeine oder professioneller gesprochen all unsere unbewussten inneren Prozesse, wir können denen sagen, schweig, sei still, preise, lobe den Herrn, ist gut jetzt, ja, probiert das mal aus. Also ich habe mir das seit Jahren angewöhnt, immer wenn ich merke, dass ich innerlich so aufgebracht bin, dass ich mich nicht mehr auf eine Sache konzentrieren kann, sondern dass ich immer wieder rausgerissen werde und dann über das Problem nachdenken muss. Oft ist es ja so, wenn ich mein Gespräch mit dem Chef erst morgen habe, mache ich mir aber ja schon einen Tag vorher die ganze Zeit Gedanken, obwohl ich es ja gar nicht beeinflussen kann. Das raubt mir den ganzen Tag den Frieden. Ja? So, es macht gar keinen Sinn, sich einen Tag vorher die ganze Zeit den Kopf darüber zu machen. Und ich mache das so, wie ich habe mir das von David abgeguckt, ich setze mich dann ins Zimmer hin, Ich lese mir manchmal die Psalmen laut vor oder ich sage das laut zu meiner Seele. Das mache ich lieber, wenn ich allein bin, weil das halten mich die Leute für bescheuert, wenn die das so von außen beobachten. Also, ne? Aber das funktioniert. Ne? Wenn ich dann Lobpreis mache oder wenn ich dann sehr ernst in aller Vollmacht mit meiner eigenen Seele rede, die muss gehorchen. Ne? Probiert das doch mal aus. Und immer wenn ihr merkt, ich bin tatsächlich mit ganzem Herzen da, da regt sich kein Widerstand, dann los. Dann allen Mut in die Hand nehmen und direkt zum Werk sprechen. Ja? Das ist sozusagen die Steinbock-Predigt. Ja, die ist jetzt, ja, das ist, genau. Ich habe Kurt ja angekündigt, heute gibt es eine lustige Tierpredigt oder eine Steinbock-Predigt. Das ist im Grunde diese, für mich ist das die Bedeutung dieses Verses. Du gibst mir Füße wie die eines Steinbocks. Also Gott und führst mich auf meine Höhe. Gott macht uns in die, bei David hat das funktioniert. Und wir wissen jetzt, wie David das geschafft hat. Am Ende seines Lebens sagt David das abschließend. Gott, du hast mir die gleichen Füße gegeben wie die eines Steinbocks. Und David meint nicht, dass er auf allen Vieren rum, sondern David meint, das ist ja ziemlich klar, dass David das bildlich, symbolisch meint. Du hast mir geholfen, sagt er in dem Vers, du hast mir geholfen gegen die Philister, du hast mir geholfen, den Bogen zu spannen, du hast mich gelehrt zu kämpfen, du hast mir beigebracht, auf all diese Berge zu klettern, wie so ein Steinbock das schafft. Und David war ja der Mann nach dem Herzen Gottes. David war jemand, der war nicht ohne Fehler, aber er hat die Dinge von ganzem Herzen, mit ganzem Herzen gemacht und das hat funktioniert. Ja, und das ist meine Botschaft an euch, ja, werdet Steinböcke. Ja? Oder bekommt Steinbockfüße. Weil wir werden bestimmt noch ein paar, Gott hat für uns noch ein paar Berge, auf die wir raufklettern dürfen. Amen.